Cool. Ja, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen der Vortragsreihe mit dem Namen Der Anschlag von Halle, antisemitische Ideologie, Memes und die gesellschaftliche Mitte stattfindet. Genau, das ist jetzt die erste Veranstaltung, die wir machen mit Melanie Herrmann zu Gast, die ich gleich nochmal vorstelle. Die Veranstaltungsreihe findet statt oder wird organisiert von der Initiative 9. Oktober und dem Stura der Burg Giebichenstein. Genau, vielleicht noch kurz zur Veranstaltungsreihe. Das ist jetzt in den nächsten, ja, so circa 2 Wochen finden weitere Vorträge statt. Der nächsten Mittwoch am 29. beschäftigt sich mit der sogenannten Schänenkultur und geht näher auf die Foren, die Imageboards, auf denen sich der Attentäter überwiegend aufhielt, ein und erklärt dort existierende Phänomene und Ideologien. Der weitere Vortrag heißt Mitte als Retterin der Demokratie, in dem sich die Demokratiefähigkeit der CDU angeschaut wird, mit Marie-Sophie Vogel am 1.10. Und passend zum Freudentag der Deutschen Einheit ein Vortrag zur Wiedervereinigung aus migrantisch-jüdischer Perspektive mit Lydia Lierke am 4.10. Und dann noch ein Vortrag, der auf den Prozess gegen den Attentäter, der letztes Jahr von Juni bis Dezember vor dem Landgericht in Magdeburg geführt wurde. Genau, darum geht es, und den wird Till Ewald halten, der den Prozess sehr nah begleitet hat. Schaut gerne auf unseren Online-Kanälen für letzte Infos. Es gab jetzt noch mal so ein paar Terminverschiebungen und auch was die Räume angeht. Also genau, da habt ihr die aktuellen Infos. Und zum heutigen Vortrag haben wir geladen Melanie Herrmann. Melanie ist seit 2017 Referentin bei der Amadeo Antonio Stiftung und arbeitet vor allem im Projekt No World Order. Das ist ein Projekt zur Aufklärung über Verschwörungsideologien, kann man das so sagen? Ja. Genau, und ich habe gelesen, dass du auch so Beratungen und auch im Kontakt mit Angehörigen oder selbst auch Anhängerin von also Angehörigen von Anhängern von Verschwörungsideologien bist. Genau, krass. Der Vortrag jetzt wird so vor allem schauen auf die ideologischen Verstrickungen zwischen Antisemitismus und Antifeminismus und hat dabei einen besonderen Blick auf den Rechtsterrorismus und vor allem den Attentäter von Halle. Genau. Fragen gerne am Ende. Ich versuche die dann so zu wiederholen wegen Technik. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird dann später bei Korax nochmal zu hören sein. Genau. Und ja, cool, dass du da bist. Und dann würde ich auch schon an dich übergeben.
Genau. Ich glaube, das waren soweit alle Disclaimer. Dann können wir jetzt anfangen. Soweit ist das strukturiert. Genau, also warum ich mich überhaupt vor allem jetzt in diesem Vortrag, aber auch so in meiner Arbeit viel mit rechtem Terror beschäftige, ist nicht, weil Antisemitismus und Antifeminismus und Verschwörungsideologie Alleinstellungsmerkmale von rechtsextremer Politik oder rechtsextremen Milieus sind, sondern, also man findet das natürlich überall in der Gesellschaft, das ist, würde ich sogar sagen, integraler Bestandteil der Art und Weise, wie wir Gesellschaft machen. Also das finde ich tatsächlich auch wichtig. In dem Vortrag kommt es hoffentlich durch an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich mich damit in der rechten Szene beschäftige, dann soll das immer zurückwirken darauf, sich zu fragen, warum bringt unsere Gesellschaft sowas hervor und was können wir machen, dass das nicht mehr passiert. Der Grund, warum ich das besonders gut beobachten kann, ist, dass es eben in rechtsextremen Kreisen und in rechtsextremer Ideologie komplett unverstellt sich zeigt. Also da gibt es sozusagen keine Notwendigkeit mehr, das in irgendeiner Form zu verschleiern oder mit Euphemismen zu belegen oder so, sondern da sieht man das relativ offen. Was aber schon, wie gesagt, gesamtgesellschaftlich angelegt ist. Deswegen ist der Fokus jetzt in diesem Vortrag vor allem auch auf Rechtsextremismus. Genau, aber ich versuche hier und da auch immer wieder Bezüge zur Gesamtgesellschaft herzustellen. Der Vortrag fängt an direkt mit dem Narrativ, das ich für das zentrale Narrativ halte, wenn wir uns über rechten Terror und den Zusammenhang von Antisemitismus und Antifeminismus auseinandersetzen. Das Narrativ des großen Austauschs, ich weiß nicht, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon mal gehört, das ist so relativ populär geworden, vor allem seit 2015, ist aber schon viel älter und ist eigentlich, wenn man sich so die Rechtsterroristen der letzten 10 Jahre seit Anders Breivik anguckt, das zentrale Narrativ, worauf sich alle beziehen in unterschiedlichen Spielarten. Also das ist die Verschwörungsideologie, von der ausgehend sich diese Leute veranlasst gefühlt haben, zur Waffe zu greifen und Menschen umzubringen. Also eigentlich so das zentrale Moment, aus dem heraus die so einen Vernichtungswahn entwickelt haben. Und gleichzeitig ist es ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Antisemitismus und Antifeminismus zusammenwirken als verschwörungsideologische Ressentiments und wie die ineinander greifen und sich auch aufeinander beziehen, auch in Kombination mit anderen Ressentiments wie zum Beispiel Rassismus. Im Anschluss daran, wenn wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken, was das eigentlich auf sich hat mit dieser Ideologie, also welche Sehnsucht sich eigentlich bei den Individuen, die sowas dann in die Tat umsetzen, da drin verdinglicht. Also was treibt die eigentlich an? Wonach sehen die sich so doll, dass sie dann bereit sind, andere zu vernichten? Und was hat das eigentlich auch mit so einer rechtsextrem völkischen Ideologie genau zu tun? Und am Ende gibt es noch mal so einen kleinen Exkurs zu eliminatorischem Antifeminismus und dann gucken wir uns so männerbündische Online-Communities an. Grundsätzlich, weil das so ein, würde ich sagen, neueres Phänomen ist in der Form, wie es da auftritt, aber eben auch, weil es Bezüge gibt zum Halle-Attentäter. Das gucken wir dann aber noch. Wenn ihr irgendwie zwischendurch mal eine Pause braucht oder so, dann sagt gerne Bescheid. Genau, erstmal so ein kleiner Exkurs vorweg. Also ich würde sagen, der Vortrag ist eh schon relativ lang und kompakt, deswegen reiße ich manche Sachen nur so an. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr noch mehr in die Tiefe gehen wollt, zu einzelnen Dingen am Ende nochmal nachfragen und dann können wir das auch nochmal ausführlicher besprechen. Um genau zu wissen, was sich da eigentlich abspielt bei den Leuten, also wie die so ihre Motivationsgrundlage entwickeln und so weiter, macht es total viel Sinn, sich auch mal damit zu beschäftigen, wie eigentlich Verschwörungsideologien funktionieren. Also vor allem, welche Funktionen die eigentlich für diejenigen erfüllen, die an sie glauben. Das heißt, eigentlich so kann man so ein bisschen den Weg der Radikalisierung auch daran nachvollziehen. Also das, was Leute häufig in so ein Milieu oder in so eine Verschwörungsbubble bringt, ist so eine Suche erstmal nach entlastenden Antworten. Diese 4 Funktionen, die ich hier aufgelistet habe, die gehen zurück auf Armin Fall-Traubert. Ich erwähne ihn immer so ungern, weil das ist eigentlich das einzig wirklich Sinnvolle, was er gemacht hat. Ansonsten macht er eher so Extremismustheorie. Aber das ist tatsächlich ganz sinnvoll für das Verständnis von Verschwörungsideologien. Allerdings ist dieses Erkenntnis- und Sinnstiftung so ein bisschen irreführend, weil eine wirkliche Suche nach Erkenntnis ist das nie. Also die Leute haben nicht irgendwie so einen offenen Blick dafür, wirklich verstehen zu wollen, wie gesellschaftliche Verhältnisse sind oder wie bestimmte Dinge sind, sondern eigentlich haben die eine Sehnsucht nach einer sehr konkreten Antwort, die ihnen so einen Sinn gibt und einen Halt und so ein Gefühl von, so ist es ganz klar, da gibt es keine Grauzonen mehr und keine Widersprüche, sondern ich weiß ganz genau, wo die Reise hingeht, was richtig ist und was falsch ist, wer Freund ist und wer Feind ist. Das ist so ein entlastendes, aber auch super regressives Moment da drin, weil logischerweise moderne Welten funktionieren so nicht. Es gibt wenig ganz eindeutige Antworten auf komplexe Fragen. Und das Problem daran ist vor allem, dass alles, was nicht innerhalb dieser Dichotomien ist, das wird einfach ausgeklammert. Also es wird alles eingeebnet in so ganz einfache binäre Kategorien. Dementsprechend ist es auch ein sehr einfaches, anschlussfähiges Identitätsangebot. Also das, was Leute vor allem erleben, wenn die so einmal den Fuß ins Milieu gesteckt haben, ist, dass sie erstmal so eine Entlastung haben, weil sie sich als Opfer definieren dürfen, also als Opfer einer großen Verschwörung, welche auch immer das gerade sei, im Moment wahrscheinlich die große Corona-Verschwörung. Und das tatsächlich, also muss man ja auch sagen, innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, gibt es durchaus auch viel Leid und Unterdrückungserfahrungen, die aber leider durch Verschwörungsideologien überhaupt nicht adressiert werden. Also es ist eher so eine Art Schiefheilung. Und das Identitätsangebot ist dann tatsächlich nicht die Opferrolle, sondern aus diesem Ding heraus, dass sie aber jetzt begriffen haben, wer sie unterdrückt, wer die großen Verschwörer sind, wer wirklich die Fäden in der Hand hat und so weiter, können die sich ihren eigenen Heldenmythos quasi spinnen. Das heißt, ich bin jetzt einer von diesen Aufgeweckten, die genau checken, was eigentlich wirklich läuft, im Gegensatz zu den ganzen Schlafschafen. Und jetzt ist meine Aufgabe klar. Jetzt bin ich nicht mehr irgendwer, sondern jetzt bin ich einer von denjenigen, die dazu antreten, alle anderen aufzuwecken, ne, die die Welt retten wollen eigentlich, also die sich so zur Aufgabe gemacht haben, für das Gute zu kämpfen. Das hört man schon raus, dass das eine relativ große identitäre Aufwertung erstmal beinhaltet. Und das Problem daran ist vor allem, dass die Leute, je stärker die sich da ideologisch reinbegeben, desto mehr werden die irgendwann eins mit ihrem Narrativ. Das ist halt häufig so, also nicht nur bei Verschwörungsideologien, das ist generell ein Phänomen von Ideologie, dass die identitäre Aufwertung ist so wichtig da drin, dass die Leute sich nicht mehr trennen können von ihrem Narrativ. Das heißt, wenn ich mit jemandem, der an sowas glaubt, an eine Verschwörungsideologie glaubt und da schon ein geschlossenes Weltbild hat, wenn ich mit dem diskutiere und einfach versuche, argumentativ auszuhebeln, dass das richtig ist, was er oder sie sagt, dann wird es nicht funktionieren, weil das ein sich selbst erhaltendes System ist notwendigerweise, weil wenn ich jetzt an Verschwörungsideologien glaube, dann ist das nicht einfach so ein Ding von, ach so Mist, dann habe ich falsch gelegen, dann überdenke ich das nochmal und denke jetzt anders morgen darüber, sondern meine ganze Identität, alles was mich ausmacht, alles was ich die letzten Monate, Jahre gemacht habe, alles worauf mein ganzer Glaubenshorizont fußt, ist dieses Narrativ. Und wenn ich das weggenommen bekomme, dann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin häufig. Also es ist tatsächlich so relativ ähnlich auch wie in Sektenstrukturen bei Leuten, die da schon ein geschlossenes Weltbild haben. Ja, Manipulation ist, denke ich, das Auffälligste an Verschwörungsideologien. Also die funktionieren in der Regel extrem manipulativ und werden auch häufig, also explizit so eingesetzt, politisch zumindest. Insbesondere, weil die eben sehr viel mehr auf Emotionen setzen als auf einen rationalen Zugang zu Themen. Also ich werde angesprochen und gespiegelt in Emotionen, die ich zu Dingen habe. Das fühlt sich auch erstmal sehr gut an, das kennen wir alle. Also wir haben alle Affekte zu bestimmten Sachen. Und wenn irgendjemand mir genau das spiegelt, was ich dazu fühle und mir dadurch das Gefühl gibt, ich habe da schon immer richtig gelegen, dann fühlt sich das gut an. Und das ist relativ schwer, das dann nochmal zu hinterfragen, wenn man schon mal so ein gutes Gefühl dazu hat. Und letztendlich, was für uns vor allem für den Vortrag entscheidend ist, ist die Legitimationsfunktion. Damit ist gemeint, dass Verschwörungsideologien, beziehungsweise das ist das, was Verschwörungsideologien so manifest gefährlich macht, dass sie nämlich im schlimmsten Fall auch Gewalt und Vernichtung legitimieren, dadurch, dass sie eine Notwehrsituation herbeifantasieren. Wenn ihr euch schon öfter vielleicht mal mit so Verschwörungserzählungen auseinandergesetzt habt, da ist es immer 5 vor 12. Das ist nicht so irgendwas, was irgendwie am Rande läuft und ein bisschen nebensächlich wichtig ist für die Leute, sondern es ist immer die zentrale Erzählung und es ist immer kurz vor Apokalypse. Also es droht eigentlich immer direkt der Untergang. Und das wiederum ist so, weil alle Verschwörungsideologien eigentlich auf einem manichäischen Weltbild basieren. Manichäisches Weltbild, das klingt sehr kompliziert, ist eigentlich aber nichts anderes als ein ganz schlechter Actionfilm. Also so eine Vorstellung, dass die Welt in einem permanenten Ring zwischen Gut und Böse sich befindet. Und dass es vor allem das Böse in der Welt gibt, von dem wir natürlich alle uns abgrenzen. Wir sind die Guten, aber das Böse versucht uns die ganze Zeit zu vernichten. Und das Schwierige an dieser Vorstellung ist, also mal abgesehen davon, dass sie natürlich extrem unterkomplex ist, dass dieses Böse, das ist eine Vorstellung, das Böse kann man nicht reformieren, das Böse kann man nicht verdrängen oder irgendwo einsperren, sondern wenn man das zu Ende denkt, dann ist die einzige Möglichkeit, nicht vom Bösen vernichtet zu werden, selber das Böse zu vernichten. Das ist sozusagen die Logik, die dahinter steht und die, wenn Leute zu Ende radikalisiert sind, auch dann als logischer Schluss zutage tritt. Und die wiederum diesen inhärenten Vernichtungswillen ausmacht bei Verschwörungsideologien. Und auch eins der zentralen Anteile an Verschwörungsideologien, die eben auch ein zentrales Merkmal von Antisemitismus ist. Ich habe hier Antisemitismus nochmal rausgenommen, weil ich es schon wichtig finde zu erwähnen, wie intrinsisch verbunden Verschwörungsideologie und Antisemitismus sind. Also die sind in ihrer Struktur, das seht ihr hier, quasi deckungsgleich. Also beide personifizieren gesellschaftliche Verhältnisse, da gibt es sozusagen immer einen Bösen, das ist auch Bestandteil dieses manichäischen Weltbildes. Da ist nicht moderne Gesellschaft was, wo es natürlich unterschiedliche Machtverhältnisse gibt, aber wir alle einen Teil auch daran tragen, dass es so ist, wie es ist, also ein Verhältnis. sondern da gibt es eine böse Gruppe, die macht, dass es so schlimm ist, wie es jetzt gerade ist, in die ich alles auslagern kann, was ich als abstrakt und unangenehm empfinde. Und gleichzeitig basiert es auch immer auf einer Konstruktion identitärer Kollektive. Das heißt, diese identitätsstiftende Funktion, die basiert auch immer darauf, dass nicht nur ich ganz genau weiß, wer ich bin. In meinem Fall jetzt wäre ich eine Frau, das heißt das und das und das und ich bin weiß und ich bin eine Deutsche. Sondern das funktioniert nur, wenn ich damit auch angebunden bin an ein Kollektiv, die mich genau in der Eindeutigkeit dieser identitären Kategorien bestätigen. Deswegen ist eigentlich sehr häufig Verschwörungsideologie und Antisemitismus sowieso mit einem völkischen Gemeinschaftsgefühl verbunden. Beziehungsweise man kann es auch umgekehrt sagen, eine Volksgemeinschaft kommt gar nicht aus ohne Antisemitismus. Also ne, so die Fantasie davon, es gäbe so eine homogene Schicksalsgemeinschaft, die durch Blut und Boden verbunden ist, das ist wie ein rechtsextremes Märchen, das gibt es nicht. Aber da drin bricht sich so eine ganz starke Sehnsucht danach Bahn, dass ich mich einfach auflösen kann in einem Kollektiv, wo alles ganz klar ist, jeder hat seinen Platz, wie ein Körper funktioniert alles. Und gleichzeitig ist aber diese Vorstellung in sich schon total gewaltförmig, weil ich muss dann auch funktionieren. Ich darf gar nicht nur einfach ich sein und ein eigenes Interesse haben, sondern wenn irgendein Teil dieses Körpers nicht funktioniert, dann muss der entweder auf Linie gebracht werden oder wird abgestoßen. Und gleichzeitig braucht diese Volksgemeinschaft, um irgendwie diese ganzen Anteile auszulagern, die stören, die unerwünscht sind und so für die Volksgemeinschaft, braucht sie die Vorstellung eines inneren Zersetzers. Und die ist in der Regel antisemitisch konnotiert. Genau, und dass die Vernichtungsperspektiven immer dazugehören, habe ich das schon erzählt. Genau, ganz kurz zur, um das mit dem der Erzählung vom großen Austausch, zu der wir jetzt kommen, nochmal so einzufassen. Ihr müsst euch eigentlich die ganzen Namen auch nicht merken, aber ich finde es trotzdem wichtig, den Zusammenhang nochmal herzustellen. Also diese Vorstellung, es könnte einen großen Austausch geben, die ist an sich schon noch viel älter als Renaud Camus, aber der hat die sozusagen nochmal auf den Plan gebracht innerhalb der Neuen Rechten. Das ist so ein französischer Vordenker der Neuen Rechten und der hat auch direkt Anschluss gefunden in Deutschland. Also Martin Semlitsch, alias Lichtmess, hat es im Antaios Verlag veröffentlicht, nachdem er es übersetzt hat. Antaios Verlag ist von Götz Kubitschek, der wiederum auch super dicke ist mit Björn Höcke. Die identitäre Bewegung, die ja nun mittlerweile nicht mehr so richtig populär ist, hat das aber 2015, würde ich sagen, in Deutschland richtig doll auf die Straße gebracht, diese Verschwörungserzählung, und hat die auch so in so eine bürgerliche Mitte rein fast schon, ja doch, kann man schon sagen, populär gemacht. Und eben natürlich AfD-PolitikerInnen wie Björn Höcke, Alexander Gauland und Beatrix von Storch, surprise, haben das auch durchaus als Politikum, also Björn Höcke schreibt darüber in seinem Buch und so. Also es ist jetzt überhaupt nichts, wo die sich verstellen würden. Und grundsätzlich ist aber diese Vorstellung, die eben auch ein Bestandteil der Verschwörungserzählung vom großen Austausch ist, es gäbe so einen geheimen Bund zwischen widerständigen Frauen, also so einer Frauen-Emanzipationsbewegung und den Juden, die ist schon relativ alt. Da werden wir uns nachher auch nochmal ein Zitat angucken, das so um die Jahrhundertwende, 19. zum 20. Jahrhundert entstanden ist. Was es ja wiederum nicht besser macht, aber ich finde es tatsächlich auch immer wichtig, auf diese historischen Kontinuitäten hinzuweisen, weil man ja manchmal das Gefühl hat, das sind so Verrücktheiten, die auf einmal aufploppen, aber eigentlich ist es was, was immer wieder auftaucht. Insbesondere zu Zeiten, wo es um eine gesellschaftliche Hegemonie geht. Die identitäre Bewegung formuliert die Verschwörungsideologie des großen Austausches folgendermaßen: Die ungebremste Masseneinwanderung und die daraus resultierende Islamisierung bezeichnet die identitäre Bewegung als den großen Austausch. Durch niedrige Geburtenraten der deutschen und europäischen Völker bei gleichzeitiger massiver muslimischer Zuwanderung werden wir in nur wenigen Jahrzehnten zu einer Minderheit im eigenen Land. Genau, so drückt es die identitäre Bewegung aus. Die haben ja noch versucht, sich so einen vermeintlich bürgerlich-intellektuellen Anstrich zu geben. Letztendlich ist das aber genau das Grundnarrativ, also eine antisemitisch konnotierte Klammer, weil die Frage ist immer, wer sind denn diejenigen, die diese ungebremste Masseneinwanderung hervorgebracht haben, beziehungsweise die was damit erreichen wollen. Gleichzeitig gibt es immer dieses rassistische Narrativ da drin, wo so rassistisch markierte so quasi die Fußsoldaten dieser Verschwörung sind und für Überfremdung sorgen sollen. Überfremdung an sich logischerweise eh schon ein rassistischer Begriff, also überhaupt die Vorstellung, dass es sowas geben könnte. Und der Feminismus, das kommt hier nur so relativ latent zum Tragen, der ist auch da drin eigentlich immer ein Werkzeug der inneren Zersetzung. Wie das genau aussieht, gucken wir uns in anderen Zitaten nochmal an. Als nächstes kommt ein Zitat des Halle-Attentäters, der das relativ unverblümt, er hat ja da auch nichts mehr zu verlieren, also das sagt er kurz bevor er aus dem Auto aussteigt. Der bringt es halt einfach sehr deutlich auf den Punkt. Der sagt, hi, my name is Annan and I think the Holocaust never happened. Feminism is the cause of the decline of the West, which acts as a scapegoat for mass immigration and the root of all these problems is the Jew. Also er fasst es relativ gut zusammen und er sagt es auch tatsächlich im Prozess dann nochmal. Da sagt er nochmal, dass er denkt, dass Feminismus eine jüdische Erfindung ist. Und damit ist er nicht der Vordenker sozusagen dieser Auslegung oder besonders radikal, sondern in unterschiedlichen Spielarten findet man das tatsächlich relativ leicht überall im Internet, wo so Verschwörungsideologen sich treffen. Hier ist ein Zitat, das ist so relativ verbreitet und wenn es nicht genau so zitiert wird, dann gerne in so unterschiedlichen Variationen. Interessant daran ist, dass das einem Nicholas Rockefeller zugeschrieben wird, den gibt es gar nicht, ist das eine. Das andere ist, die Rockefellers werden zu Unrecht häufig als jüdische Familie wahrgenommen, also das sind keine Juden, aber tatsächlich ist es ein jüdisch konnotierter Name im Sinne einer Umwegkommunikation. Also es wird ganz häufig von den Rothschilds und Rockefellers gesprochen, wenn man eigentlich auf eine jüdische Weltverschwörung und einen jüdischen Einfluss hinweisen will. Dementsprechend macht es auch aus verschwörungsideologischer Perspektive Sinn, was ihm hier in den Mund gelegt wird, nämlich der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle, mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für die angebliche Karriere, konsumieren Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Das ist eigentlich ein sehr aussagekräftiges Zitat, weil das genau zusammenfasst, wie Antisemitismus und Antifeminismus konnotiert sind in der modernen Gesellschaft, nämlich als antimoderne Abwehr, wie der Titel des Vortrags vielleicht auch schon gespoilert hat. Also hier ist alles zusammengefasst, was an Moderne als irgendwie so entartet vor allem, also ich sage das jetzt bewusst in so einer rechtsextremen Terminologie, als so eine Form von so darf es eigentlich nicht sein wahrgenommen wird. Weil der Clou ist, insbesondere in der dezidiert rechtsextremen Verschwörungsideologie gibt es immer eine Suche nach einem vermeintlichen Naturzustand, den es so nie gegeben hat. Also es gibt immer eine Sehnsucht danach, zu irgendwas zurückzugehen, wo alles noch gut war, wo alles so ganz klar war und eindeutig. Und das ist eigentlich eine total autoritäre Sehnsucht auch, weil es gibt immer so einen Wunsch danach, es muss doch eine klare Gesetzmäßigkeit geben. Und wenn wir die nur finden, dann ist alles gut. Dann sind Männer wieder Männer und Frauen wieder Frauen und die Volksgemeinschaft ist total stark und auf ihrem Boden verwurzelt und was weiß ich, was da so Vorstellungen sind, die daran geknüpft sind. Aber eine Vorstellung, es gebe eine natürliche Ordnung, ist eigentlich eine autoritäre Sehnsucht nach einer Führung, also nach einer Gesetzmäßigkeit, an der ich mich orientieren kann. Und es ist pure Regression, weil diesen Naturzustand, den hat es natürlich nie gegeben. Und der soll hier gewaltsam hergestellt werden, also von den Attentätern auch, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist heute ein sehr modernes Phänomen im Internet, also auf so verschwörungsideologischen Seiten findet man das relativ häufig, ist aber eben, wie gesagt, auch eigentlich ein alter Hut. Ludwig Langemann, seines Zeichens überzeugter Antisemit und Frauenhasser, hat das schon 1919 in Zusammenhänge zwischen Semitismus, Demokratismus, wohlgemerkt Demokratismus, Sozialismus und Feminismus bemerkt. Und da sagt er, wo der jüdisch-demokratisch-feministische Mammongeist den nationalen Heldengeist erst völlig vernichtet hat, ist eine Wiedergeburt ausgeschlossen, da steht der Untergang vor der Tür. Dieses Zitat gibt relativ viel her, auch wenn es sehr kurz ist. Also zum einen sieht man hier relativ deutlich, wie auch immer in diesem antimodernen Ressentiment das alles zusammengebracht wird. Also alles, was mit Moderne assoziiert und als schlecht empfunden wird, wird sofort in eins gekloppt. Der Mammongeist, ne, also so Konsum und so abstrakte Formen von Wirtschaft kann man darunter fassen, Feminismus natürlich, Demokratie zu dem Zeitpunkt auch eher so ein Schmutzwort und jüdisch. Was ich aber besonders wichtig finde, nochmal gleich auch für den Schwenk auf Anders Breivik, ist, dass hier schon wieder auch so ein Untergang herbeifantasiert wird. Also auch Langemann hat schon eigentlich gesehen, es ist 5:05, wir müssen jetzt was tun, sonst droht der Untergang des Volkes. Und bummelig 100 Jahre später sieht Anders Breivik das immer noch genauso und sagt, Western women have been subjected to systemic Marxist indoctrination, meant to turn you into a weapon of mass destruction against your own civilization, a strategy that has been remarkably successful. Also für ihn ist Kulturmarxismus, wie er es nennt, an sich auch schon ein antisemitisch konnotierter Begriff. Und daran angeknüpft, also das ist eigentlich sozusagen gar nicht trennbar, Feminismus, das sind Weapons of Mass Destruction, also Werkzeuge, mit denen man von innen heraus das Volk zerstört. Volk immer in Anführungszeichen. Genau, hier nochmal ein Anschlusszitat von Breivik. Wundert euch nicht, dass da unten Breivik steht, so hat er sich in seinem Pamphlet genannt. If you break down men's masculinity, their willingness and ability to defend themselves and their families, you destroy the country. That's exactly what Western women have done for the last 40 years. So why are you surprised about the results? As you said, you can't fool Mother Nature. Well, you have tried to fool her for a long time and you are now paying the price for this. Und das mit dem paying the price hat er ja ziemlich literally gemeint, muss man sagen. Er ist ein gutes Beispiel dafür tatsächlich, wie wirkmächtig diese Vorstellung einer Notwehrsituation ist. Der war halt komplett empathielos in dem Moment, also nicht nur als er seine Tat begangen hat, sondern auch danach, obwohl er durchaus zu Emotionen fähig ist. Also er hat auch einmal geweint im Gerichtssaal, als sein eigenes Pamphlet groß für alle sichtbar, so wie hier projiziert wurde, da hat er sich ein Tränchen verdrückt, ansonsten war er nicht so empathiefähig für andere. Und er sagt tatsächlich auch, als er so gefasst wird dann, sagt er sowas im Sinne von, es tut ihm schon irgendwie leid, beziehungsweise er hätte sich gewünscht, dass er das nicht hätte machen müssen. Er sieht es schon auch ein, dass es ganz schön krass ist, Kinder und Jugendliche aus nächster Nähe umzubringen. Aber er hatte keine andere Wahl, weil es geht um den Fortbestand seines Volkes. Und zum Beispiel Brandon Tarrant, der Attentäter von Christchurch, der sieht es ähnlich. Also der beschreibt sich selber als weißen Nelson Mandela. Also der hat eine Vorstellung davon, dass es noch ein bisschen dauert und dann verstehen alle, was er da gemacht hat, was er für seinem Volk oder überhaupt den weißen Völkern Europas für einen Dienst erwiesen hat, und dann wird er so auch an Nelson Mandela anschließend in bummelig 40 Jahren ehrenhaft aus dem Gefängnis entlassen und als Volksheld gefeiert. Und ich glaube dem, dass er das glaubt. Also ich will nur noch mal sagen, dass es tatsächlich das entfaltet, wenn die Leute, also je stärker die sich radikalisieren innerhalb ihres Verschwörungsglaubens, desto stärker wird eben auch die Vorstellung davon, es muss was passieren und jetzt müssen Taten folgen. So, ja, genau. Also warum das ein gutes Zitat auch zur Überleitung ist, was die völkische Sehnsucht angeht, ist, dass sich Breivik hier eben auf Mother Nature bezieht. Also der sagt, you can't fool Mother Nature, you have tried it for a long time. Also auch er nimmt hier direkten Bezug darauf, es gäbe vermeintlich eine natürliche Ordnung der Dinge, die gestört wurde dadurch, dass Leute dem Kulturmarxismus anhängen und Feminismus verbreiten und sich eben wieder sozusagen der natürlichen Ordnung verhalten. Und dazu gehört vor allem eben alles auch, was unter Feminismus gefasst wird, im weitesten Sinne. Also diese Uneindeutigkeit, diese Möglichkeit dazu, eben nicht eindeutig irgendwas sein zu müssen und zu brechen mit Kategorien, die gesellschaftlich vermeintlich etabliert sind, das ist extrem beunruhigend für rechtsextreme Menschen. Genau, aber gucken wir uns an, was das für eine Sehnsucht ist. Die völkische Sehnsucht nach Eindeutigkeit und natürlicher Ordnung. Dieses Kollektiv, das völkische Kollektiv, also so das zentrale Moment, auf den sich Verschwörungsideologen häufig positiv beziehen, das wird vor allem dadurch ausgezeichnet, dass es eine absolute Eindeutigkeit gibt, auch wenn die gewaltsam hergestellt werden muss. Also, und die Eindeutigkeit, die zentralen Motive der Eindeutigkeit ist immer die ethnische vermeintliche Identität, aber ganz besonders die die Geschlechtsidentität auch. Also ganz genau zu wissen, ich bin Mann und das heißt das und das und das und dadurch grenze ich mich ab von anderen und so weiter. Dadurch weiß ich ganz genau, wer ich bin. Dass das auch ein Gefängnis ist, ist den Leuten nicht klar. Die suchen so ein Gefühl, mit sich selber identisch zu sein und dann wiederum in so einem Kollektiv aufzugehen. Also ich würde behaupten, das ist auch eine Sehnsucht nach Ich-Auflösung eigentlich. Und das betrifft natürlich auch eigentlich Leute mit einem schwachen Ich, die das total schlecht aushalten können, dass es da eine Uneindeutigkeit gibt oder eine Variabilität. Genau. Und innerhalb sozusagen dieser Zuschreibung ist es total nötig, also wir wissen alle, es gibt keine eindeutige Geschlechtsidentität. Ne? Also Geschlecht ist was, was total brüchig ist, was sich immer wieder neu herstellen muss, was man immer wieder aktiv reproduzieren muss, was davon lebt, dass mir das von außen gespiegelt und bestätigt wird, was ich da performe und so weiter. Und das heißt, je doller ich daran hänge, dass ich eine möglichst eindeutige Geschlechtsidentität haben muss, je wichtiger das ist für meine Identität und eben auch eine eindeutige ethnische Identität, desto stärker muss ich alles abwehren, was diese Identität in Frage stellt. Und wir werden sehen, natürlich ist sowieso in so rigiden Vorstellungen von Männlichkeit immer ein misogyner Anteil enthalten. Also natürlich grenzt man sich immer vom Negativ, nämlich der Frau in Anführungszeichen ab. Aber das ist zumindest noch eine Abgrenzung, die mit der eigenen Identität total gut funktioniert. Das Entscheidende, was hier den Juden und emanzipierten Frauen unterstellt wird, ist, dass sie eben nicht eindeutig irgendwas sind. Die werden als was Uneindeutiges begriffen. Die sind nicht identisch, unzuordnenbar und werden mit so Künstlichkeit und Dekadenz assoziiert. Das heißt, ich kann mich nicht einfach von denen abgrenzen, sondern die stellen eigentlich die Grundkategorie dessen, was mich ausmacht, in Frage. Die behaupten, es gibt die gar nicht. Und dadurch gefährden die mich in meiner Existenz und meine Gemeinschaft in ihrer Existenz. Das heißt, das, was Leute in diesem Mindset, wie zum Beispiel der Halle-Attentäter, empfinden, wenn die an emanzipierte Frauen oder die Juden denken, ist so eine Angst vor tatsächlich so einer inneren Vernichtung. Also es ist nicht nur quasi ein äußerer Kampf um Hegemonie gesellschaftlich, sondern es ist auch so eine wahnhafte Vorstellung, dass das meine eigene Existenz bedroht in ihrem Kern. Also in der Vorstellung, wie ich bin und wie die Gemeinschaft ist, in der ich lebe. Das ist ein bisschen komplexerer Zusammenhang, aber wir können da gerne später auch noch drüber diskutieren. Ich finde das nur wichtig, weil diese Kämpfe um gesellschaftliche Hegemonie, die sind ein ganz wichtiger Motor für Antisemitismus und Antifeminismus. Also nicht umsonst treten solche Verschwörungsideologien immer verstärkt in Zeiten auf, wo es Emanzipationsbestrebungen gibt. Also wo es gesellschaftliche Umbrüche gibt und wo so Gesellschaft sich auch progressiv weiterentwickelt. Das heißt, das katalysiert das total. Ich finde es aber super wichtig, auch zu gucken, was ist denn eigentlich der Motor innerhalb der Subjekte? Also was ist denn so ein innerer Antrieb, der denen auch selber gar nicht klar ist tatsächlich? Ne? Weil ich glaube, nur wenn man da dran geht, kann man auch sehen, was hat das mit uns und unserer Gesellschaft eigentlich zu tun. Genau. Ich habe hier nochmal gegenübergestellt, wie Volksgemeinschaft eigentlich in Abgrenzung zu moderner Gesellschaft begriffen wird innerhalb so rechtsextremer Ideologeme. Und ich meine, es ist wahrscheinlich schon rausgekommen, das, was man so mit Volksgemeinschaft als so der natürlichen Ordnung und der natürlichen Gemeinschaft verbindet, ist, dass sie bodenständig ist, ganz konkret, alles ist so ganz klar geregelt, jeder hat seine klare Rolle, es gibt keine Ambivalenzen und so und alles ist ganz eindeutig. Und im Vergleich dazu wird moderne Gesellschaft als so dekadent, abstrakt und widersprüchlich begriffen und ist so das künstliche Andere, also eigentlich so die Abart sozusagen von dem, was gewünscht ist in einer rechtsextremen Ideologie. Und tatsächlich ein Stück weit davon, von dieser Fantasie, findet man eben nicht nur im Rechtsextremismus, sondern findet man ganz häufig dort, wo Leute sich sehnen nach so einer Eindeutigkeit, also wo Leute so geneigt sind, eher sehr einfache Angebote für Identität und Welterklärung zu finden, gibt es so eine Sehnsucht immer und auch so eine Vorstellung von Moderne. Leider auch innerhalb der Linken zum Teil. Oha. Genau, analog dazu nochmal hier die Gegenüberstellung von vor allem soldatischer Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist was, das ist ein Bestandteil unserer gesellschaftlichen Ordnung. Das ist ein Bestandteil von Geschlechterverhältnis, wie wir es eben auch in der modernen Gesellschaft finden. Das ist da angelegt. Ne? Also Männlichkeit begriffen als was, was herrschend ist, was dominant ist. Tatsächlich ist aber der entscheidende Faktor vor allem sich selbst beherrschend, also die eigenen Emotionen, die eigene innere Natur, Triebe und so weiter, alles beherrschen. wo schon auch klar ist, dass es nicht ohne Verletzung sozusagen an sich und anderen vonstatten gehen kann. Und darüber wird es als stark definiert und überlegen und rational. Und demgegenüber wird Weiblichkeit begriffen als so was Naturhaftes, ne? Dass so der inneren Natur so ausgeliefert ist, die nicht so richtig beherrschen kann. Vorteilhaft dadurch aber liebevoll und fürsorglich, aber eben auch schwach unterlegen, weil viel zu emotional. Und das ist so ein schon auch wesentlicher Punkt für Misogynie. Es gibt immer so einen inneren Konflikt in Bezug auf Weiblichkeit, sowohl in der bürgerlichen Gesellschaft als auch in rechtsextremer Ideologie, weil man einerseits, ne, also auch eine Volksgemeinschaft braucht eine Vorstellung einer guten Frau. Da kann sich so ein Vernichtungswille nie einfach Bahn brechen, weil man braucht Frauen für die Volksgemeinschaft, damit die nicht aufhört, also für Fortpflanzung, für Reproduktionssphäre und so weiter. Und gleichzeitig hat aber Weiblichkeit, wie sie hier konnotiert ist, immer auch was Unheimliches, weil das immer auch was Verschlingendes hat, was ich irgendwie begehre, aber was mir irgendwie anders ist und so weiter. Und daraus kann ich mich nicht lösen. Das heißt, gerade soldatische Männlichkeit befindet sich ganz häufig in einem permanenten Konflikt zwischen einer eigentlichen Vernichtungssehnsucht oder zumindest so Sehnsucht nach Gewalt, Leuten gegenüber, die als Frauen begriffen werden, und gleichzeitig aber der Notwendigkeit, der Einhalt zu gebieten, weswegen ganz häufig das eben dann ausgelagert wird. Deswegen gibt es ganz häufig oder eigentlich immer in rechtsextremer Ideologie die Vorstellung der guten Frau, der Kameradin, die das Volk am Laufen hält und so weiter, und die Vorstellung eben der nicht richtigen Frau, also der widerständigen Frau, der Emanze, der Feministin, derjenigen, die keine richtige Frau ist und so weiter. Und an die lädt man so die unterdrückten Vernichtungswünsche aus, lagert man die unterdrückten Vernichtungswünsche aus. Grundsätzlich ist auch hier eine Gemeinsamkeit zwischen einem antisemitischen und einem antifeministischen Ressentiment, dass sowohl dem Juden als auch der Frau eine Schwäche unterstellt wird. Eigentlich werden die als Schwäche, als nicht ebenbürtige Menschen wahrgenommen. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch diese integrierte Angst, also diese Vorstellung des Unheimlichen, diese Vorstellung, eigentlich auch total große Macht zu haben in irgendeiner Form. Und daraus wird ganz häufig in beiden Ressentiments abgeleitet, dass es da irgendwie mit Hinterlist und Tücke zugehen muss, weil die werden so als so krass schwach begriffen und gleichzeitig wird ihnen aber so doch dann so viel Macht unterstellt, dass die einzige Lösung daraus ist zu denken, das muss nicht mit rechten Dingen zugehen. Also da muss Hinterlist und Tücke am Werk sein und deswegen misstraut man ihnen. Genau. Das habe ich eigentlich schon so ein bisschen gesagt, was hier jetzt steht. Also diese rigide Männlichkeit, die generiert sich immer selber als auch Abwehr und Abwertung von Weiblichkeit. Anders kann das gar nicht funktionieren. Also das ist so ein hohles Konzept, es kann nur über Abgrenzung funktionieren. Also das kann sich nur selber stark machen über die Schwäche des Gegenübers, der Antagonistin. Und muss dann eben gleichzeitig die mit dieser Schwäche verbundenen Vernichtungswünsche auslagern an Feministinnen. Dass das auch nicht immer funktioniert, ist ja auch eh klar. Also ich meine, Feminizide geschehen ganz häufig genau an Partnerinnen und so weiter. Und das ist durchaus auch ein Bestandteil genau dieser Ideologie, weil Gewalt eben in diesem Geschlechterverhältnis schon angelegt ist. Also vor allem sexualisierte Gewalt, aber generell Gewalt und Unterdrückung sind wesentliche Mechanismen für die Männlichwerdung in dem Fall. Also je rigider diese Vorstellung soldatischer Männlichkeit, desto notwendiger in der Abgrenzung eben auch Anwendung von Gewalt zur Selbstvergewisserung. Genau. Kommen wir zum letzten Teil. Ich habe hier nochmal, also ich würde jetzt, es geht jetzt um männerbündische Online-Communities. Häufig werden die einfach als Incels beschrieben. Das finde ich eigentlich auch okay als Arbeitsbegriff. Es ist eigentlich tatsächlich, trifft das gar nicht auf alle zu, Incels wirklich zu sein. Und es wird auch häufig gar nicht mehr als Selbstbezeichnung verwendet, seitdem das medial so stark aufgegriffen wurde. Interessanterweise ist so die Incel-Community ursprünglich von einer lesbischen Frau gegründet worden. Und zwar tatsächlich als Selbsthilfegruppe, die super pießig war und wo es darum ging, dass sich so Leute ausgetauscht haben darüber, wie einsam sie sind. Und dann wurde das extrem dolle von Männern gehijackt ab irgendeinem Punkt und ist dann extrem misogyn geworden. diese Begriffe sind jetzt für den weiteren Vortrag nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich dachte, es macht schon Sinn, das nochmal so aufzuschlüsseln, weil das vielen auch kein Begriff ist. Warum ich das hier noch erwähnen will, ist einerseits, weil ich finde, in diesem Milieu, aus dem heraus eben auch Attentate begangen wurden schon und wahrscheinlich auch noch welche folgen werden, das hat eine neue Qualität an Antifeminismus, würde ich sagen. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Denn bisher war der zentrale Unterschied zwischen Antisemitismus und Antifeminismus das, was ich vorhin gesagt habe. Also gehen wir wieder von rechtsextremen Milieus aus, da muss es immer die Vorstellung einer guten Frau geben. Es geht gar nicht ohne. Die Volksgemeinschaft braucht die Vorstellung einer guten Frau. Es kann aber durchaus auskommen ohne die Vorstellung eines guten Juden. Da darf sich, also es mag auch mal so eine Vorstellung geben, aber die ist nicht notwendig. Also der Vernichtungswille, der antisemitische Vernichtungswille in rechtsextremen Milieus, der kann sich völlig ungebrochen entfalten, ohne dass das in irgendeiner Form mit dem eigenen Konzept von Gemeinschaft oder so kollidiert. Und hier in diesen Milieus, würde ich sagen, ist dieser Unterschied aufgehoben, weil, wie wir gleich noch am Beispiel eines Attentäters sehen werden, gibt es einen Vernichtungswillen, der sich gegen Frauen richtet und der sich völlig ungebrochen auch äußert und der tatsächlich dann eben auch dazu geführt hat, dass die Leute Attentate begangen haben. Also eben nicht eine einzelne Frau im Nahumfeld, wie es sonst häufig üblich ist, umgebracht haben, sondern versucht haben, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Der zweite Grund, warum ich das auch noch mit hier erwähnen wollte, ist, dass der Halle-Attentäter während seines Attentats eine Playlist hört, die er sich sehr bewusst zusammengestellt hat. Und dort kommt ein Lied vor, in dem Alec Manassian besungen wird. Das ist der Attentäter, der in Toronto mit einem Van mehrere Menschen umgebracht hat. Und in seiner Vernehmung darauf hinweist, dass er sich als Teil des Beta-Uprising versteht, also so einer Insel-Revolution. Betas sind innerhalb dieser Logik die Männer, die eben keine Alphas sind, sondern deswegen keine Frauen bekommen, weil sie denken ihrer Physiognomie nach und weil sie nicht genug Geld verdienen, bekommen sie nicht das, was ihnen ihrer eigenen Logik zufolge eigentlich zustehen würde, nämlich weibliche Aufmerksamkeit und Sex. Er bezieht sich dabei direkt positiv auf Elliot Rodger und wollte ihm nacheifern. Elliot Rodger wird ganz häufig als so der Begründer dieser Insel Revolution gefeiert. Das war so der erste bekannte Attentäter, der 2014 in Buena Vista mehrere Menschen umgebracht hat. Und mit dem habe ich mich länger beschäftigt und das ist tatsächlich relativ ergiebig, weil der sein Tagebuch hinterlassen hat, in dem man sehr genau seine Radikalisierung nachvollziehen kann. Und bei dem man eben auch sehr gut sehen kann, wie so ein Vernichtungswille auf einer antifeministischen Folie dann aussieht. Der hat irgendwann so eine Fantasie, dass eigentlich die beste Welt, also seine utopische Vorstellung einer guten Welt wäre, wenn es keine Frauen und kein Begehren mehr gäbe, weil Homosexualität ist natürlich auch ausgeschlossen. Das heißt, er hätte gerne eine Gesellschaft aus nur Männern, die einfach kein Begehren mehr haben. Und so im Geheimen interniert würde er noch ein paar Frauen am Leben lassen, die dann als so Gebärmaschinen quasi funktionieren würden. Und das ist seine Vorstellung der perfekten Welt. Und er kommt dann natürlich relativ schnell zu dem Schluss, dass das nicht umsetzbar ist, was ihn extrem frustriert. Und seine Lösung daraus ist dann folgendes: Women's rejection of me is a declaration of war, and if it's war they want, then war they shall have. It will be war that will result in their complete and utter annihilation. Also annihilation heißt Auslöschung oder Vernichtung. Und das hat er dann gemacht. Und im Endeffekt ja auch nicht, also na klar wusste auch er, dass er nicht alle Frauen auf der Welt umbringen kann. Aber ähnlich wie auch alle anderen Attentäter, von denen wir heute gehört haben, ist das ja auch nicht der Sinn von einem terroristischen Attentat, sondern man will einfach einen Akzent setzen und Nachahmung heraufbeschwören. Und genau das hat er leider geschafft. Genau. Und ich finde das tatsächlich wichtig, das zu erwähnen, weil das häufig unten durchgerutscht ist bisher in der Auseinandersetzung damit, dass das eine neue Qualität ist von Antifeminismus. Und weil wir natürlich diesen Vortrag nicht beenden und einem misogynen Arschloch das letzte Wort überlassen, habe ich hier ein Zitat mitgebracht von Sabrina, es war eine Nebenklägerin im Halle-Prozess, das komplette Statement kann man über Left Vision auf YouTube angucken. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, um in die Diskussion überzugehen. Sabrina hat gesagt, so the question becomes not how did Halle happen or how did we let Halle happen or how could the police let Halle happen, but more like what in the society made him think that he would be accepted for what he did. Danke für eure Aufmerksamkeit.